Ich dachte, ich werde die heutige Predigt mal wieder mit einer kleinen Frage für euch zum Einstieg beginnen. Und zwar die Frage, lasst ihr euch gerne täuschen? Ja, es scheint geteilte Meinungen zu geben, dass die einen nicken, die anderen eher nicht. Ich würde sagen, es kommt drauf an, oder? Also ich kann mich erinnern, das ist schon eine Weile her, aber Rolf hat meine Predigt gehalten und hat am Anfang eine ganze Reihe von optischen Täuschungen uns gezeigt. Naja, und bei diesen optischen Täuschungen möchten wir ja auch irgendwo gerne getäuscht werden. Also wir möchten das gerne sehen, möchten darüber staunen und ja, in dem Fall wäre es okay, getäuscht zu werden. Oder ich denke an den Magier im Zirkus oder auf der Bühnenshow bei Filmen, also diese ganze Computergrafik. Ich möchte nicht genau wissen, wie das funktioniert, ja? Also vielleicht mal zwischendurch, aber im Grunde genommen in dem Moment, in dem ich den Film schaue, möchte ich das nicht wissen. Ich möchte auch nicht wissen, dass, keine Ahnung, irgendwelche Schauspieler bei Actionfilmen tatsächlich in einem großen Raum stehen, völlig grün angezogen mit grünen Wänden. Als ich noch jünger war, war das Ganze blau, aber jetzt scheint das Ganze grün zu sein. Aber ich möchte das nicht wissen, ja? Also nicht wirklich. Ich möchte getäuscht werden oder auch Verkleidungen, ja, bei Schauspielern oder auf der Bühne. Etwas anderes ist es natürlich, wenn es um unseren Alltag geht. In unserem Alltag, beim Einkaufen, ja, im Internet, bei Amazon, eBay, möchtest du nicht wirklich getäuscht werden. Das kann ich so bestimmt sagen, denn ich habe das selber erlebt. Also das ist schon einige Jahre her, ich glaube so 12, 13 Jahre, da habe ich mir bei eBay, und das ist übrigens auch der Grund, warum ich typischerweise nicht bei eBay kaufe, und wenn ich unbedingt was brauche, dann frage ich einen von euch. Ja, irgendwie, ich bin ein gebranntes Kind. Also da habe ich mir einen Computer bestellt und das war ein ganz guter Computer, ein Laptop, den ich damals brauchte, meinte zu brauchen, wie auch immer. Und ja, das Geld wurde versandt, das war noch bevor diese ganzen Sicherheitsschutzmaßnahmen eingeführt wurden und ich habe mein Geld versandt, ordentlich, ja, wie ich das so mache. Und ja, der PC, der kam nicht. Gut, vielleicht kann man noch sagen, dass ich damals zum größten, also Teil des größten Betrugsfalls zur damaligen Zeit bis zu diesem Punkt auf eBay wurde. Das ging sogar so weit, dass das ganze Fernsehnachricht wurde und sogar mal eine Sendung gemacht wurde über diesen Mann. Der wurde dann auch, also sie haben dann versucht, ihn zu interviewen. Und letztendlich darf ich euch sagen, Gerechtigkeit ist ihm widerfahren. Er war dann im Gefängnis, wurde inhaftiert. Aber da wurde ich getäuscht und das war nicht angenehm. Ich fand es nicht gut, getäuscht zu werden. Und so ist es bei unseren Mitmenschen oder im Zusammenhang mit unseren Mitmenschen, da möchten wir auch nicht wirklich getäuscht werden oder am Arbeitsplatz, im Freundeskreis. Da sind Täuschungen eher unangenehm. Aber es gibt noch eine weitere Art von Täuschung und die ist vielleicht in vielen Fällen sogar noch schlimmer, als von anderen getäuscht zu werden. Und ich meine damit die Selbsttäuschung. Wenn wir uns selbst etwas vormachen, na, und da sind wir vielleicht auch gar nicht so schlecht, einfach mal überlegen, also vielleicht in diesen Bereichen machen wir uns ein bisschen was vor, wie viel wir essen, hin und wieder, oder wie fit wir sind, wie viel wir uns bewegen, also deswegen, ihr habt das schon mitbekommen, ja, trage ich seit einiger Zeit so ein, also keine Fessel, sondern so ein Fitness-Tracker, um tatsächlich dann auch Auskunft darüber zu bekommen, wie viel ich mich denn nun bewege. Oder wie gut wir etwas können, auch darüber machen wir uns immer wieder mal was vor. Oder einfach nur, wie freundlich wir sind mit anderen, mit unseren Geschwistern oder wie geduldig. Aber es gibt noch durchaus gewichtigere Bereiche, in denen die Selbsttäuschung noch viel ernsthafter, noch viel gravierender ist. Und darum geht es zum Teil zumindest in meiner heutigen Predigt. Und deswegen habe ich der Predigt auch den Titel gegeben, macht euch nichts vor. Macht dir nichts vor. Denn das kann doch sehr leicht passieren. Ich freue mich, dass ich in der heutigen Predigt wieder in meine Predigtserie zurückkomme, im Jakobusbrief. Also ihr dürft gerne aufschlagen, Jakobus Kapitel 1. Denn hier spricht einfach ein erfahrener, reifer Bruder mit dem Herz eines Hirten, mit einem Pastorenherz, zu Gläubigen, die sich in einer ausgesprochen schwierigen Situation in ihrem Leben befinden. Und wenn er das tut, wenn er diesen Empfängern schreibt, die sich so empfinden, die in dieser Situation sind, dann können wir das noch viel mehr auf unsere Situationen beziehen, auf unsere Schwierigkeiten. Jetzt werden wir nicht verfolgt. Ich habe das geschrieben, als ich nicht daran gedacht habe, dass wir heute Gäste aus Eritrea haben werden. Die meisten von uns werden nicht verfolgt für ihren Glauben, so wie die Empfänger dieses Briefes. Aber es gibt so viele Situationen in unserem Leben, die wir einfach als Schwierigkeit und als Last und als Druck, Bedrängnis, Anfechtung erleben und auch so empfinden. Gesundheitsprobleme, Herausforderungen im Beruf, Herausforderungen im privaten Bereich, in der Familie, in Beziehungen. Druck, Belastungen und Probleme. Gut, genau in diese Situationen hinein, genau in diese Lebenssituationen hinein spricht Jakobus hier im ersten Kapitel seines Briefes. Und deswegen ist es so wertvoll, was er uns sagt, weil es ganz konkret auch in unsere schwierige Situation hineinspricht, in unsere Bedrängnis, in unseren Druck, den wir erfahren. Gut, zuerst sagt uns Jakobus, wie wichtig es ist, wie wir über diese Situationen denken. Also, was wir für Gedanken haben, was auch unsere Selbstgespräche in solchen Situationen sind. Und er gibt uns den Rat, er fordert uns sogar auf, all diese Situationen als Freude zu erachten. Wir hatten da schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Er sagt nicht, freut euch darüber, sondern erachtet sie, seht sie mit einer Herzenshaltung der Freude an. Warum und wie ist das möglich? Naja, weil wir verstehen, weil wir aus Gottes Wort erkennen, dass Gott diese Situationen in unserem Leben gebraucht, um etwas Gutes hervorzubringen, damit wir geistlich wachsen können. Gott gebraucht diese Situationen in ganz besonders intensiver Weise, um an uns zu arbeiten, an unserem Herzen. Und da natürlich einfach der Blick auf uns selber und die Frage an euch, wie siehst du diese schwierigen Situationen in deinem Leben? Wie denkst du darüber? Wie denkst du darüber? Kannst du sie als Gottes Wirken sehen? Als einen Weg, einen Erziehungsweg Gottes, um dich geistlich weiter voranzubringen? Wenn wir uns entscheiden, das so zu tun, dann wird uns das sehr, sehr viel Hoffnung geben, gerade in solchen schwierigen Lagen. Als nächstes erinnert uns Jakobus an die Wichtigkeit des Gebets. Wofür beten wir als erstes, wenn etwas Unerwartetes, Tragisches passiert in unserem Leben? Naja, Gott, bitte nimm das weg. Das ist oft unser erstes Gebet. Aber Jakobus sagt, nein, tut das nicht. Betet nicht so, sondern euer erstes Gebet sollte sein, Herr, gib mir Weisheit. Geradezu reflexartig. Gib mir Weisheit, denn wir brauchen so viel Weisheit in schwierigen Situationen, damit wir wissen, wie wir mit diesen Situationen umgehen sollen, was wir tun sollen, auch wie wir darüber denken sollen. Und er sagt uns auch, also Jakobus sagt uns auch, dass Gott dieses Gebet, diese Art von Gebet ganz sicher erhören wird. Vorausgesetzt natürlich, dass wir im Glauben beten und nicht zweifeln. Das waren die Verse 5 bis 8. Und in den Versen 9 bis 12 legt uns Jakobus dann ans Herz, Gott zu rühmen. Also ich hatte das so ein bisschen in unsere Sprache übersetzt und habe gesagt, sei ein Angeber, gib an mit Gott. Lasst uns Gott rühmen, mit Gott angeben. Wie ist das also gewesen so in den letzten zwei Wochen, nachdem ich darüber gepredigt habe, dass wir Angeber sein sollen? Wie war das bei dir? Hast du die Gelegenheiten genutzt, um zumindest ein ganz klein wenig mit Gott anzugeben? Damit, was er für dich tut? wie er dich von Sünde freigemacht hat und dir immer wieder die Sünde vergibt, wie er dich führt und leitet, wie er dich durch schwierige Situationen hindurchträgt. Hast du vor anderen damit ein bisschen angegeben mit Gott, mit deinem Herrn Jesus Christus, mit dem Trost, den er schenkt, wie er dich gesegnet hat, durch einzelne Geschwister oder durch die Gemeinde? Warst du ein Angeber in den letzten 2 Wochen? Ich hoffe, wir wachsen darin, Angeber zu sein. Zumindest auf diese Art und Weise, so wie Jakobus das hier beschrieben hat. Aber Jakobus ist weiterhin noch nicht mit diesem Thema zu Ende. Es gibt offenbar immer noch weitere Dinge, weitere Tatsachen, weiteren Rat, den er Geschwistern geben möchte, die sich in schwierigen Situationen befinden. Und er möchte ihnen ganz besonders den Rat weitergeben, in Versuchungen oder wenn sie Versuchungen erfahren, nicht zu sündigen. Und das sind die nächsten Verse 13 bis 18. Ich lese die Verse 13 bis 15. Hier heißt es: Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Über dieses Wort Versuchung hatten wir schon gesprochen. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Das kommt in diesem gesamten Abschnitt hier in dem ersten Kapitel eine ganze Reihe von Malen vor. In diesen Versen, also Vers 13 und 14, allein 5-mal. Und wir hatten auch darüber gesprochen, dass das Wort Versuchung, das griechische Wort, mehrere Bedeutungen haben kann. Es kann bedeuten Anfechtung oder Prüfung und es kann auch Versuchung bedeuten. Entscheidend ist der Zusammenhang. Also es ist einfach so, dieses Wort hat diese verschiedene Bedeutung, hat also eine größere Breite an Bedeutung. Und wir müssen halt jeweils immer auf den Zusammenhang schauen, um zu sehen, welches die richtige Übersetzung ist. Hier ist Versuchung oder Versuchen, also die Verbform, eindeutig die passende Übersetzung. Denn wir hatten ja gleich in den ersten Versen des Briefes gehört, also genau genommen in den Versen 2 bis 4, dass Gott Anfechtungen in unserem Leben zulässt. Also das war die klare Aussage dieses Textes gewesen. Gott lässt Anfechtungen in unserem Leben zu. Aber hier sagt Jakobus, niemand sage, wenn er, und jetzt wieder dieses Wort, versucht wird, ich werde von Gott versucht. Also das würde sich ja widersprechen, wenn es die exakt selbe Bedeutung hätte. Was Jakobus also hier sagt ist, niemand sage, beziehungsweise was er uns hier wissen lässt, ist, dass Gott zwar Schwierigkeiten in unserem Leben zulässt, aber dass er uns niemals versucht. Und deswegen ist eben Versuchen hier die richtige Übersetzung. Gut, und dann schaut mal einfach ein paar Verse im Voraus und schaut auf Vers 16. Hier steht mitten in unserem heutigen Text, also genau in der Mitte, eine Warnung. Jakobus warnt uns, irrt euch nicht. Und eine andere Übersetzung, ich glaube, es ist die NGÜ, sagt, macht euch nichts vor. Daher nehme ich auch den Predigttitel. Macht euch nichts vor. Also offenbar sieht Jakobus die Gefahr, dass wir uns selbst etwas leicht vormachen. Das war ja auch die Einleitung. Deswegen hatte ich über Täuschungen gesprochen, vor allem über Selbsttäuschung. Und worüber wir uns etwas vormachen in diesem Zusammenhang, worüber Jakobus spricht, ist über die Versuchung beziehungsweise den Ursprung der Versuchung in unserem Leben. Und da müssen wir uns einfach eingestehen, dass es in unserer menschlichen Natur liegt, andere zu beschuldigen. Teil unserer Natur. Das sehen wir sogar schon bei unseren Vorfahren, genau genommen bei dem ersten Paar, bei dem ersten Menschenpaar, bei Adam und Eva. Also hier antwortet Adam auf Gottes Frage, ob er vom Baum gegessen hat: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum, dass ich aß. Also erst einmal beschuldigt er wen? Gott. Die Frau, die du mir gegeben hast. Naja, und dann auch noch die Frau. Ja? Also Adam macht gleich beides. Und dann Vers 13 heißt es, also es ist 1. Mose 3, In Vers 13 heißt es, und Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Sie beschuldigt die Schlange, der Teufel hat es getan. Ja, der Teufel hat mich dazu gebracht, zu sündigen. Ist vielleicht auch eine Ausrede, die wir das ein oder andere Mal gehört haben oder vielleicht sogar selber hatten. Naja, und wenn Oma und Opa das schon tun, werden wir natürlich dasselbe auch tun. Oma und Opa, schon klar, ne? Bin ich gemeint. Ja, also mit einigen Urs davor, ja, richtig, genau. Naja, und genau dieses Problem spricht Jakobus an. Unsere Neigung, unsere Tendenz, unsere Sünde anderen zuzuschieben, andere damit zu beschuldigen, schlimmstenfalls sogar Gott direkt. Dabei ist der wahre Ursprung aller Versuchungen ein anderer. Und das ist auch mein erster Punkt. Der Ursprung der Versuchungen in unserem Leben. Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand. Ist doch klar. Warum muss Jakobus das nochmal so deutlich sagen? Also einmal, warum muss er das überhaupt wiederholen? Und warum muss er dann so deutlich reden? Er sagt, niemand sage, also niemand behaupte, ist ein Befehl. Naja, zum einen, weil wir alle so leicht in diese Situation geraten, dass wir unsere Schuld auf andere schieben. Die Schuld, der Versuchung nachzugeben, aber auch die Schuld zu sündigen. Ja? Wir hatten gerade das Beispiel von Adam und Eva gesehen. Aber wir kennen das natürlich auch aus unserem eigenen Leben, aus unserer eigenen Erfahrung. Beziehungsweise bei unseren Kindern zum Beispiel. Ja, da gibt es so ganz viele Beispiele. Sagt zum Beispiel der Sohn, sie hat mir das Stofftier weggenommen. Na klar, und deswegen war es auch okay, dass du sie getreten hast. Okay. Und du hast doch die Kekse draußen liegen lassen. Ja, klar. Und deswegen war es auch der Grund dafür, dass du 5 Kekse gegessen hast, wo ich gesagt habe, oder wo Mama gesagt hat, nimm nur 2. Also Kinder tun das, aber die Tatsache ist, wir tun das genauso. Wir tun das genauso. Wenn sie einfach getan hätte, was ich ihr aufgetragen habe, dann hätte ich nicht laut werden müssen. Wenn meine Eltern nicht so engstirnig wären, dann hätte ich das nicht heimlich tun müssen. Oder? Wenn unser Staat nicht so gierig wäre, dann hätte ich nicht mit den Steuern tricksen müssen. Es gibt viele Beispiele, das waren nur ein paar davon. Aber es ist einfach die Tendenz, die wir haben, schon von Adam und Eva an, die Tendenz, die wir haben, unsere Schuld bei anderen und bei unseren Umständen zu suchen. Naja, und das ist nicht nur bei diesen kleinen Sünden, also das waren ja noch relativ kleine Vergehen, die ich hier angesprochen habe, sondern gerade auch bei den großen Dingen. Sehr schnell sind wir dabei zu sagen, es war der Umstand oder es war diese oder jede Person. Der zweite Grund, warum Jakobus gerade hier über Versuchungen spricht, ist, dass wir natürlich noch eher versucht sind zu sündigen, wenn wir unter Druck stehen. Und das genau ist ja die Situation der Gläubigen, denen er geschrieben hat. Ja, die waren schon mal in dieser sehr, sehr schwierigen Lage unter Verfolgung, verstreut, in einem fremden Land, wahrscheinlich auch dort unterdrückt. Und dann kamen auch noch Versuchungen in ihr Leben. Ja, ist ja schon schlimm genug, wenn es uns grundsätzlich gut geht und Versuchungen kommen. Aber dann, was ist, wenn wir uns unter Druck befinden? In Verfolgungssituationen, in Schwierigkeiten? Dann wird es noch schwieriger. Und da müssen wir einfach sehen, unter Druck sind wir einfach noch ungeduldiger als sonst. Unter Druck sind wir schneller gereizt. Wir sind mehr auf uns selbst konzentriert und auf unsere Probleme als auf unsere Familien, unsere Mitmenschen, unsere Geschwister im Herrn. Unter Druck passiert es uns eher, dass wir auf sündige Weise damit umgehen, eigene Auswege finden. Also das kennen wir hin bis zum Beispiel von Alkoholikern, von Drogensüchtigen, die Beispiele unzählig. Wege, die wir finden, ja, um sozusagen den Druck in unserem Leben auf eigene Weise auf eigene Weise zu entgehen. Naja, und wie gesagt, bei den ursprünglichen Empfängern des Briefes war dieser Druck natürlich absolut extrem. Und demnach waren dann natürlich auch die Versuchungen, auf sündige Weise mit Anfechtungen umzugehen, sicherlich sehr groß. Also ich kann nur vermuten, wir selber waren noch nicht in so einer Situation, aber ich kann mir viele Situationen und viele Versuchungen vorstellen, mit denen sie umgehen mussten. Vielleicht andere Geschwister zu verraten unter Druck oder sogar den Herrn zu verleugnen im Extremfall. Naja, und genau vor diesem Hintergrund stellt Jakobus ganz klar, Gott lässt zwar durchaus schwierige Situationen und Druck in unserem Leben zu, aber niemals versucht er uns auch dazu zu sündigen. Das ist unsere Entscheidung. Nochmal Vers 13. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er versucht selbst auch niemand. Klar, Gott ist heilig. Und deshalb kann er auch niemanden versuchen oder selbst versucht werden. Auch nicht, und das ist ganz interessant, auch nicht, wenn wir sündigen, wenn wir im Ungehorsam sind. Also auch in solchen Fällen bleibt Gott weiterhin Gott. Er bleibt weiterhin liebevoll und sanftmütig und geduldig. Und er wird uns niemals im Affekt bestrafen, wie wir das manchmal denken. Ja, also wenn ich dieses oder jenes tue, dann wird Gott zuschlagen. Aber so ist Gott nicht. Das widerspricht total seinem Charakter. Gott straft uns nicht im Affekt, das tun wir vielleicht. Als Eltern unserer Kinder von mir aus. Aber Gott wird niemals böse handeln. Gott wird so nicht mit uns umgehen. Was er macht, ist, dass er uns erzieht. Und das ist etwas ganz anderes. Das ist völlig im Einklang mit seiner Liebe. Erziehungswege sind einfach genau richtig für uns. Das Maß ist nie zu hoch. Er geht nie weiter, als er das tun sollte im Affekt und als es nötig ist. Und es ist wichtig, dass wir Gott so sehen. Gut, aber woher kommen dann die Versuchungen? Besonders die Versuchungen, die wir manchmal als so stark empfinden in unserem Leben, wo kommen die her? So stark, dass wir nachgeben und sündigen. Vers 14. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Der wahre Ursprung unserer Versuchung liegt in uns, beziehungsweise in unserer Begierde oder Lust, je nach Übersetzung. Also wenn wir diese Worte hören hier von Jakobus, dann denken wir vielleicht sofort an sexuelle Sünden. Wenn wir hören Begierde oder Lust, dann ist das in unserem Sprachgebrauch typischerweise auf diesen Bereich, ja, wird das auf diesen Bereich angewandt. Aber das ist im Zusammenhang deutlich zu eng. Das griechische Wort, das Jakobus hier verwendet, das bedeutet einfach nur ein sehr starkes Begehren. Also etwas, das ich sehr, sehr stark haben will. Und das ist an und für sich noch keine Sünde. Es ist einfach ein starker Wunsch. Und jetzt möchte ich euch auch mal zeigen, dass die Bibel also genau dieses Wort Begierde oder Lust auch in positiver Weise verwendet. Und zwar in 1. Timotheus 3. Dürft ihr gerne mal aufschlagen, ich möchte euch das zeigen. Hier finden wir dasselbe Wort, also wie für Begierde, allerdings in der Verbform. Hier heißt es, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so, jetzt kommt das Wort, begehrt er ein schönes Werk. Also wenn jemand nach dem Aufseherdienst trachtet, der sich natürlich dafür qualifiziert, ja, tut eine gute Sache, ja, begehrt ein schönes Werk. Und damit wird dieses Wort in einem positiven Zusammenhang verwendet. Also grundsätzlich können wir festhalten, eine Begierde ist erstmal an und für sich gesehen nicht sündig. Die Frage ist, wie sehr wir etwas wollen. Ja, also die Frage ist das Maß. Sind wir bereit, oder wie gehen wir damit um? Sind wir bereit zu sündigen, um zu bekommen, was wir haben wollen? Dann wird es ganz offensichtlich zu einer Sünde. Und in dem Zusammenhang zeigt uns Jakobus, und das ist mein nächster Punkt, die verheerenden Folgen der Versuchungen in unserem Leben. In den Versen 14 und 15. die verheerenden Folgen der Versuchungen in unserem Leben. Am Anfang von Vers 14 heißt es, ein jeder aber wird versucht. Also nochmal, wir alle erfahren Versuchungen in unserem Leben. In 1. Korinther 10, Vers 13 wird von Versuchungen gesprochen, die uns ergriffen haben, die menschlich sind, also die Teil der menschlichen unserer Erfahrung sind. Wir alle erfahren Versuchungen. Keiner ist davon ausgenommen. Vers 14 nochmal oder weiter. Wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Also es sind unsere eigenen Begierden, unsere eigenen starken Wünsche. Und die ziehen uns fort und locken uns. Das ist ganz interessant, denn die Worte fortgezogen und gelockt, das sind beides Begriffe aus der Jagd, beziehungsweise vom Fischen. Also das erste Wort, das ist die Jagd, ja, fortgezogen. Und man sieht es zwar im Deutschen nicht, aber tatsächlich ist es aus dem Bereich des Fischens gelockt. Ja, das ist dieses zweite Wort. Und ich möchte euch das einfach mal erklären, wie das funktioniert. Also das ist so, wenn ihr euch einfach vorstellt, stellt euch mal oder versetzt euch mal in die Lage eines Fisches. Genau, also du bist ein Fisch und dieser Fisch sieht dann plötzlich irgendwas wunderbar Glitzerndes vor sich. Also ich bin kein Angler, aber ich stell mir das einfach mal so vor, ja, und dann sieht er dieses wunderbar schöne glitzernde Teil und da wackelt vielleicht auch noch was dran. Und dann denkt sich dieser Fisch, dann gibt es etwas in seinem im Herzen dieses Fisches, in seinem Fischherzen, gibt es etwas, das ganz stark anfängt zu schlagen. Und dann schießt ihm ein Gedanke, naja, insofern der Fisch einen Gedanken haben kann, ja, schießt ihm dieser eine Gedanke durch den Kopf. Ich muss das haben. Dieses wunderschöne, glitzernde Ding, das sich auch noch so nett bewegt. Das muss ich haben. Und dann passiert genau das, worauf natürlich der Angler auch, womit der Angler natürlich auch rechnet, ja, dass der Fisch dann auf diesen Köder zuschwimmt, ja, und diesen Köder schnappt und mit sich wegreißen will, ja, weil er will das ja essen. Ja, und schon hängt er an der Angel. Und genau das ist das Bild, das Jakobus hier verwendet. Ein anderes Bild, das er eben mit diesem ersten Wort uns verdeutlichen will, ist sozusagen einer Falle, in die dann ein Tier geht. Ja, und auch in der Falle sind ja irgendwelche Dinge, die das Tier anlocken, die es haben möchte. Also selbe Dynamik. Genau, und so passiert das auch in unserem Leben. Da ist die Versuchung außerhalb von uns, die dann mit etwas in uns reagiert, mit unserer sündigen Natur, mit der Begierde in unserem Herzen. Die Versuchung ist außerhalb, die Begierde ist in uns. Und die bringt uns dann letztendlich dazu, wenn wir es einfach so geschehen lassen, die bringt uns dann dazu, den Köder zu schnappen und die Falle schnappt zu und wir fallen in Sünde. Gut, und in dem Zusammenhang müssen wir uns einfach zugestehen, die Sünde hat für uns oft eine sehr große Anziehungskraft, also genauso wie in dieser Situation mit dem Fisch beziehungsweise mit dem Tier. Wenn es nicht so wäre, also wenn die Sünde nicht so eine starke Anziehungskraft hätte, dann würden wir nicht so oft sündigen, wie wir das tun. Es ist einfach so. Wir müssen uns das zugestehen. Und ich denke, es wird uns auch helfen, das zu tun, da ehrlich mit uns zu sein, uns nicht selbst zu täuschen. Hier ist, was ein Kommentator dazu sagt, und ich fand das sehr gut. Er sagt, wir können weder den Teufel, seine Dämonen, unsere gottlosen Mitmenschen oder die Welt ganz allgemein für unsere eigene Begierde verantwortlich machen. Und ganz bestimmt können wir Gott nicht beschuldigen. Und jetzt kommt's. Das Problem ist nicht der Verführer von außen, sondern der Verräter in uns. Und das ist die verheerende Folge, wenn wir der Versuchung nachgeben. Vers 15. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also gerade noch hat Jakobus ein Bild aus der Jagd gebraucht und jetzt verwendet er das Bild der Geburt. Unsere Begierde ist dabei wie eine Schwangere, die ein Kind in sich trägt und letztendlich zur Welt bringt. Gut, dann kurz die Frage, wer ist denn eigentlich hier der Vater in dem Bild? Also ich denke, der Vater ist der Teufel. Es wird zwar nicht, also Jakobus sagt es nicht ausdrücklich, aber ich denke, das ist es, was er zumindest impliziert. Der Vater ist der Teufel. Wir sehen also hier in Vers 15, wie die Versuchung von außen mit der Begierde in uns reagiert und zur Sünde führt. Aber was auch wichtig ist, ist, dass wir verstehen, dass es kein Automatismus ist. Das muss nicht so funktionieren. Nicht, wenn wir Kinder Gottes sind. Denn dafür ist ja der Herr Jesus Christus gestorben. Er hat uns doch von der Sünde freigekauft. Wir, im Gegensatz zu unserem Leben, bevor wir Jesus Christus in unserem Leben aufgenommen haben, können tatsächlich Nein zur Sünde. Auch wenn wir eine Begierde in unserem Herzen haben, wenn unser Inneres sagt, ich muss das haben, ich möchte das haben, sind wir mit der Kraft des Heiligen Geistes dennoch in der Lage, Nein zu sagen. Es ist unsere Entscheidung. Tatsache ist aber, oft entscheiden wir uns dagegen. Und wir geben der Sünde nach, der Versuchung nach und sündigen. Und dann heißt es hier, und wenn die Sünde vollendet ist, also am Ende dieses Prozesses der Sünde in uns, gebiert sie den Tod. Was ist gemeint? Also gemeint ist nicht der ewige Tod, denn Jakobus spricht ja hier zu Gläubigen. Das Wort Tod bedeutet hier, aber auch generell, eigentlich eher Trennung. Also wenn wir sündigen, verursacht das eine Trennung in unserer Beziehung zu Gott, das wissen wir, in unserer Gemeinschaft mit ihm. Jedes Mal, wenn wir einer Versuchung nachgeben, richten wir einen Schaden an. An uns selbst, in unserer Beziehung zu Gott und auch an den Menschen in unserem Umfeld. Also man könnte sagen, es geht von der Versuchung im Zusammenhang mit der Begierde in uns zur Sünde und von der Sünde zum Tod. Und dieser Tod bedeutet Trennung in unserer Beziehung zum Herrn. Ich habe euch das mal versucht in der Grafik zu zeigen. Also von der Sünde, von der Versuchung, die eigentlich noch keine Sünde ist, die mit unserer Begierde, die in uns ist, reagiert. Und die Begierde in uns ist vielleicht eine Sünde, hat mir ja gesagt. Also es ist die Frage, wie sehr ich etwas haben möchte. Bin ich bereit zu sündigen, um es zu bekommen? Wenn ich sündige, ganz offensichtlich, ist es eine Sünde. Und die führt letztendlich zum Tod, nämlich zur Trennung von Gott in unserer Beziehung mit Gott. Und die schädigt unsere Beziehung mit ihm. Das ist auch eine sehr gute Erklärung, wie es passiert, dass wir uns langsam von Gott entfernen. Wir hatten da sehr ausführlich in der Predigtserie im Buch Nehemia gesprochen. Also wie es immer wieder Israel passiert ist, dass sie sich von Gott entfernt haben. Dabei hat er auch ganz klar zu ihnen gesprochen. Aber was ist passiert? Sie haben sich nach und nach von Gott entfernt. Sie haben der Versuchung nachgegeben, anstatt Nein zu sagen. Ihre Versuchung war vielleicht, ja, so zu sein wie die Heiden, die Ungläubigen in ihrem Umfeld. Es genauso zu tun wie sie, ja. Nicht, also am Sabbat auch zu arbeiten, Mischehen einzugehen, Ehen mit Ungläubigen, all diese Dinge. Gut, und hier sehen wir, dass es damit zu tun hat, wie wir mit Versuchungen umgehen. Und dann heißt es in Vers 16, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, wir haben gerade schon mal darüber gesprochen. Jakobus möchte einfach, also ganz offensichtlich ist es ihm wichtig, dass wir verstehen, was der Ursprung unserer Versuchung ist, also der Versuchung in unserem Leben. Ich möchte, dass wir uns nicht selbst etwas vormachen, dass wir uns nicht selbst täuschen. Aber wir sollen uns eben auch nicht darüber irren, und das ist der nächste Punkt, dass auch alle guten Dinge in unserem Leben von Gott kommen. Wie gesagt, das ist der nächste Punkt, der letzte Punkt. Also es ist nicht nur wir sehen also hier nicht nur den Ursprung der Versuchung in unserem Leben, sondern wir sehen auch den Ursprung aller guten Dinge in unserem Leben. Vers 17. jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Das ist keine Verheißung, die Jakobus hier macht, sondern er betont einfach das Offensichtliche. Nämlich, dass Gott die Quelle, der Ursprung aller guten Dinge in unserem Leben ist. Ohne Ausnahme, ganz egal, was es ist. Menschen, die uns lieben. Dinge, die wir haben, die wir besitzen und die uns segnen. Dinge, die wir lernen, besonders über Gott natürlich, über unseren Herrn Jesus Christus. Dinge, die uns gelingen. Auch gutes Essen, für das wir dankbar sind und das uns bereichert und uns gesund macht. Unsere Gesundheit, Familie, Kinder, Freunde, unsere Gemeinde. Sogar von mir aus eure Haustiere, die euch Freude machen. Kleidung, die uns kleidet und uns gefällt. Die Natur, einfach alles. Alles, was in unserem Leben irgendwie gut ist, kommt von Gott. Wenn es wirklich gut ist. Vers 17 nochmal. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Kommt von Gott. Dazu ein ganz nettes Bild gefunden. Naja, und wir hatten, das war sehr passend, in unserer Gebetszeit gesagt, oder hatte Peter gesagt, wie wichtig es ist, dass wir dankbar sind. Und wir haben dann für so vieles gedankt, ja, in unserer Gebetszeit. Und auch das sollte uns dankbar machen, dass alle guten Dinge, alle guten Gaben in unserem Leben von Gott kommen. Denn neben den verschiedenen, den vielzähligen Herausforderungen, Schwierigkeiten und Problemen in unserem Leben gibt es so viel, und das haben wir vorhin gesehen, so viel, für das wir Gott dankbar sein können und sollen. Denn alles Gute in unserem Leben kommt von ihm. Dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Vater der Lichter, das spricht von Gott als Schöpfer. Ja, also Vater der Lichter, der Sonne, Mond und Sterne sind damit gemeint. Und dann heißt es hier auch, dass bei ihm keine Veränderung ist. Also, warum ist das gut? Ja? Warum freuen wir uns darüber? Warum sind wir dankbar dafür, dass bei Gott keine Veränderung ist? Normalerweise sagen wir doch, Veränderung ist gut. Also ich habe das schon viele Male gepredigt, ja, dass Veränderung gut ist. Ja klar, bei uns ist Veränderung gut. Bei Gott würde es nicht passen. Gott verändert sich nicht. Gott ist unveränderlich. Darüber habe ich gerade letzte Woche im TTZ gelehrt, wollte sagen gepredigt, aber ich habe gelehrt. Da geht es um die Lehre von Gott. Und da ging es gerade um diese Eigenschaft, dass er eben sich nicht verändert. Gott verändert sich nicht. Er kann nicht wachsen und kann sich nicht verbessern, weil Gott ist schon so gut und ist schon so groß und wunderbar, wie er jemals sein wird. Er war es von Anfang an und ist es in Ewigkeit. Gott ist vollkommen. Und dann gibt es noch ein weiteres Bild, das Jakobus hier verwendet. Er sagt, bei dem kein Schatten infolge von Wechsel zu finden ist. Und da dürfen wir einfach an eine Sonnenuhr denken und an den Zeiger. Also wenn die Sonne sich bewegt und an der Zeiger bzw. der Schatten dieses Zeigers, der dann so langsam vorangeht. Aber auch das ist bei Gott nicht zu finden. Bei Gott wandert kein Schatten, weil Gott sich nicht verändert. Was genau ist gut daran? Ganz viel. Wenn Gott sich nicht verändert, dann verändern sich auch die vielen Verheißungen, die er uns gibt. Auch die verändern sich dann nicht. All die Versprechen. Alles, was er uns sagt, was er uns je versprochen hat, ist absolut sicher. Ganz besonders auch unsere Errettung. Die hat er uns versprochen und er wird es nicht ändern. Und genau diesen Punkt macht Jakobus auch hier im Zusammenhang, Vers 18. Wo es heißt, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Also uns kommt es oft so vor, als würden wir uns für den Herrn Jesus Christus entscheiden und aus unserer Sicht ist das auch okay. Aber die Tatsache ist, und wir wissen es auch aus Gottes Wort, er hat uns gezeugt. Es ist sein souveräner Wille. Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und dann ist es auch ganz interessant, dann spricht Jakobus noch von den Erstlingen seiner Geschöpfe. Also darüber gibt es verschiedene Auslegungen. Aber es ist einfach eine ganz typische alttestamentliche Ausdrucksweise. Und ich denke, Jakobus spricht hier direkt zu den ursprünglichen Empfängern seines Briefes. Das waren ja gläubige Juden, an Jesus Christus gläubige Juden. Ich glaube, genau denen, zu denen spricht er. Das ist übrigens auch eine Auslegung, das fand ich sehr gut. Das würden wir auch erwarten, die man bei Arnold Fruchtenbaum findet, aber auch bei John MacArthur. Also fand ich sehr interessant, dass die beiden es gleich so gesehen haben. Und ich sehe es auch so. Also wir alle Gläubige sind Gottes Geschöpfe grundsätzlich. Aber die jüdischen Christen in den ersten Jahrzehnten nach der Kreuzigung, die waren die Erstlingsfrucht. Das waren die ersten Gläubigen überhaupt für die ersten Jahrzehnte. Und damit wurden sie zu so einer Art Vorschau für das, was noch kommen wird. Millionen von Gläubigen an Jesus Christus nach ihnen bis heute. Ja, wir haben jetzt einiges darüber gesehen, wie wir Versuchungen in unserem Leben richtig einordnen sollen. Jakobus hat sehr viel dazu gesagt. Aber was er hier nicht sagt, ist, wie wir mit der Versuchung umgehen sollen. Und das tut er an anderer Stelle und das möchte ich euch auch nochmal vorlesen. Schlagt einfach mal auf, ein paar Kapitel weiter, ein paar Seiten weiter. Kapitel 4, Vers 7 und der Anfang von Vers 8. Wie sollen wir mit Versuchungen umgehen? Ich möchte das nicht offen lassen am Ende dieser Predigt. Hier sagt Jakobus: Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Wir sollen uns Gott unterwerfen, wir sollen uns Gott nahen, das heißt in unserer Beziehung, dass unsere Beziehung einfach enger wächst. Und dann sollen wir dem Teufel widerstehen und er wird von uns fliehen. Und das ist der Weg, wie wir mit Versuchung umgehen sollen, den Jakobus uns zeigt. Nicht im selben Kapitel, nicht im direkten Zusammenhang, aber ein paar Kapitel weiter. Ja, so viel zu den Versen 13 bis 18 im ersten Kapitel. Wir beten zum Schluss. Wunderbarer Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns so viel sagst darüber, wie wir dir nachfolgen können, wie wir leben können in dieser Nachfolge, Vater. Und du hältst uns auch einen Spiegel vor. Wir dürfen in diesem Spiegel sehen, wie wir wirklich sind, wie unsere Herzen wirklich sind. Vater, wir dürfen erkennen, dass du uns Auswege geschaffen hast, Auswege, um mit der Versuchung umzugehen. Vater, du hast uns gezeigt, dass wir zur Versuchung Nein sagen können. Aber du zeigst uns auch, wie die Versuchung in uns vorangeht und dazu führt, dass wir sündigen, immer wieder. Aber Vater, wir sind dir so unendlich dankbar, dass wir deinen Sohn Jesus Christus haben, der für uns gestorben ist, durch den wir Vergebung unserer Sünden erfahren dürfen, zu dem wir kommen dürfen, immer wieder. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Vater, ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir möchten dir danken für all die guten Gaben, die du uns in unserem Leben schenkst. Vater, du bist wunderbar, du bist ein liebevoller, treuer, sanftmütiger Vater. Und dafür wollen wir dich loben und preisen und dir danken. In Jesu Namen. Amen.